Listen.
Und besonders in der Post-Competition-Phase würde ich das innerhalb der Recovery-Diet versuchen auch abzulegen, das Nahrungsvolumen. Mhm. Man hat die 4 bis 6 Wochen für die Recovery, um gut Gewicht zu gainen. Da ist man einfach auch noch von den Hungersymptomen so befallen. Man wird nicht satt, man hat extrem Food-Fokus. In der Zeit finde ich es auch angebracht, da kann man auch noch ein bisschen mehr Nahrungsvolumen zu sich nehmen. Mhm. Aber so dann langsam, wenn gewisser Körperfettanteil wieder vorhanden ist, dann sollte man schon probieren, das Nahrungsvolumen langsam nochmal abzulegen, um einfach auch ein bisschen mehr in so einen normalen Alltag reinzukommen. Ne? Weil es ist ja auch nicht gesellschaftlich. Dann gehst du in die Pizzeria mit deinen Freunden, musst 3 Pizzen essen, dass du überhaupt irgendwie satt wirst.
Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute wieder mit einem Gast im Podcast, denn es ist jetzt 2 Wochen her, dass die ANBF stattgefunden hat, 1 Woche her, dass die GmbF stattgefunden hat. Und in dem Zuge habe ich den Daniel da nochmal angetroffen, bin ihm über den Weg gelaufen. Podcast planen wir quasi schon länger. Und nun ist es auch zustande gekommen. Wer Daniel noch nicht kennt, also Daniel, erstmal herzlich willkommen, cool, dass du da bist, am Start bist. Erzähl den Leuten, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und was deine Passion ist.
Hey, erstmal also vielen Dank, dass ich überhaupt hier für den Podcast gefragt worden bin. Freut mich auf jeden Fall sehr, mit dir die heutige Folge abdrehen zu können. Also wer mich noch nicht kennt, ich bin Daniel Kubik, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Rheinland-Pfalz in der Nähe von Mainz und so meine sportlichen Erfolge waren, deswegen kamen wir auch hier zusammen. 2017 habe ich die ANBF als Junior bestritten und konnte den Gesamtsieg für mich entscheiden. Also Juniorensieg, Gleichgewicht und dann im Gesamtsiegerstechen konnte ich mir dann die Pro-Card sichern. Und auf der GmbF habe ich 2017 die Juniorengesamtsieg gemacht, das Gleichgewicht gewonnen und ja auch im Gesamtsiegerstechen leider nicht den ersten belegt, aber für den 3. Platz hat es gereicht mit ein paar Punkten nur Abstand. Und ja, jetzt bin ich halt hier.
Mitten in der Off-Season, in der Improvement-Season sozusagen.
Genau.
Und da sind wir jetzt quasi für die Athleten, die jetzt vorletzte und letzte Woche vielleicht den letzten Wettkampf hatten, sind wir jetzt eigentlich so bei unserem Thema, was wir uns für diese Episode rausgesucht haben, nämlich die Post-Competition-Zeit, den Zeitraum nach dem Wettkampf und den Übergang wieder in eine Improvement-Season sozusagen. Aber um nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, war das denn 2017 dein erster Wettkampf, der allererste Wettkampf?
Nee, also 2017, das war nicht mein erster Wettkampf. Ich bin, wie man es eigentlich nicht machen sollte, beziehungsweise wie ich es keinem empfehlen würde, 2016 schon mal gestartet, auch bei der GmbF und auch bei der ANBF. Das Jahr war für mich aber nicht so erfolgreich, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Auf der GmbF wurde ich, glaube ich, irgendwas zwischen 6. und 8. Ich glaube, ich war sogar 8. Habe mich mit der Form weiter vorne gesehen, hat aber die nötige Härte gefehlt. Mhm. Und auf der ANBF stand neben dem Marc Zaffino, der dieses Jahr vom Brosap gecoacht wurde, wurde ich 2. Und ja, für mich waren die Ergebnisse halt mega enttäuschend, aber es war der erste Wettkampf für mich, also habe ich so hingenommen, habe einfach gesagt, okay, nächstes Jahr komme ich härter und dann wird es besser und genauso kam es auch. Also wie gesagt, ich würde keinem empfehlen, ein Jahr später direkt nochmal eine Diät zu machen, aber beziehungsweise eine komplette Prep, aber da ich mit dem Körperfettanteil noch eher etwas höher war, wie in der letzten Prep, war das dann irgendwie noch für mich vereinbar, weil ich sag mal mit, 7,5% Körperfett, dann ist es nicht das gleiche, wie wenn man am unteren Ende von 6 oder vielleicht sogar Ende 5 kratzt. Das macht dann doch nochmal die entscheidenden Unterschiede, meiner Meinung nach. Ja. Und so hat dann 2017 alles geklappt, ne?
Ich würde mal sagen, also es hätte ja nur höchstens minimal besser laufen können. Ne? Also wenn das kein erfolgreiches Wettkampfjahr ist, dann weiß ich auch nicht.
Genau, also man soll auch irgendwo noch auf dem Boden bleiben, weil meine Ziele waren eigentlich der Juniorensieg bei der ANBF und dass ich mir eventuell die Pro-Card sichern kann über den Juniorensieg bei der GmbF. Mit dem Männerleichtgewicht habe ich noch gar nicht damit gerechnet, dass ich da überhaupt irgendwie eine Rolle mitspiele und dann kam auf einmal alles Schlag für Schlag und es hat einfach geklappt. Und ja, also ich bin immer noch mega glücklich darüber und auch stolz, dass das so funktioniert hat, weil es war für mich nicht selbstverständlich. Ich konnte es in dem Moment auch selbst nicht glauben, ne?
Konnte man, glaube ich, sehen. Konnte man, glaube ich, sehen. Und,
Ja.
aber es war glaube ich, auch ohne Frage verdient. Und ja, ne, aber wie soll man sagen? Du hast dann natürlich den Preis auch dafür gezahlt danach. Also, um jetzt mal wieder aufs Thema, glaube ich, so ein bisschen dann aufs eigentliche Thema zurückzukommen. Die Zeit nach dem Wettkampf sozusagen. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz für die Leute, die es vielleicht interessiert. Hast du vielleicht zum letzten Woche, zum GmbF-Wochenende noch eine kurze Meinung zum Ausgang, zum Wochenende allgemein? Interessiert die Leute halt auch immer. Wie fandst du die Stimmung? Wie fandst du den Wettkampf an sich?
Also, da ich sehr viel Backstage unterwegs war, habe ich nur die Hälfte vom Wettkampf eigentlich gesehen. Quasi die zweite Klasse Junioren konnte ich mir anschauen und von den Frauen eigentlich gar nichts, beziehungsweise auch die Physikklassen leider nicht. Aber ja, Backstage, das fand ich natürlich wieder der Hammer. Also, ich weiß nicht, du warst auch Backstage, ne? Hast du das Ganze auch mal angeschaut und umso mehr Leute man halt kennt, umso interessanter wird das Ganze und das fühlt sich mittlerweile immer an, wenn ich auf einer GmbF bin, wie so ein Familientreffen eigentlich. Also man trifft viele bekannte Athleten, viele alte Gesichter und ich finde, das ist sehr familiär, weil die ganzen Leute, was die Endorphine ausstoßen in der Zeit, ne, wenn die anfangen können zu laden, die sind ja die glücklichsten Menschen, ne? Und ja, das ist dann halt schön zu sehen, nach so einer harten Prep, wie die dann einfach hinten liegen, ihre Reiswaffeln futtern und einfach glücklich sind so und das strahlt halt irgendwie auf einen über, finde ich. Und ja, es war ein Hammerwochenende. Zu den Ergebnissen bin ich so ein bisschen zwiegespaltener Meinung.
Okay,
Ja, aber es
wenn du es
ist
sagen
natürlich sehr
magst, hau raus.
subjektiv.
Was hättest du anders gesehen? Interessiert die Leute natürlich immer.
Also vielleicht spielt ein bisschen Sympathie mit ein, aber ja, der APM-Athlet von uns, der Louis Wiederski, ich weiß nicht, ob der es was sagt.
Klar.
Ja, der ist für mich eigentlich ein klarer Platz 1. Nicht unbedingt aufgrund der Härte, weil der erste Platz war sehr hart. Aber die Symmetrie, die Form, so, weil man muss auch bedenken, so, da stimmt einfach irgendwie alles. Das Gesamtpaket stimmt. Und er hat sich nicht unbeliebt auf der Bühne gemacht. Und ja, das war so eine Fehlentscheidung für mich. Einfach, also ganz konkret. Dann auch bei den Junioren, so der Marc Zaffino, den habe ich auch nicht auf dem fünften Platz gesehen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn warm gemacht noch. Ich habe es eigentlich hinter der Bühne noch ganz gut gesehen. Der war richtig gut am Start. Aber ansonsten gehe ich eigentlich relativ mit den Entscheidungen, muss ich sagen. Also der Gesamtsieger, Micha, krasse Masse,
Ohne
brutales
Frage, oder?
Monster.
Also ohne Frage.
Ja,
Finde
und
ich.
auch Prozep, auch finde ich klar. Also ich habe am Wettkampftag selbst noch gedacht, oh, Busy könnte da gut mithalten. Und ich war halt übel geflasht von Wilhelm Herbel, seiner Härte. So, die hat mir auch so ein bisschen so die Augen weggeschoben, weil der hatte ja Streifen auf den Streifen auf den Streifen. Also sowas. Ist, glaube ich, Deutschlands härtester Athlet, wenn man so behaupten kann. Den ich kenne zumindest. Ja. Ja, aber dann habe ich mir danach noch mal ein paar Videos angeschaut und Sepp hat halt doch einfach die überzeugendste Form im Gesamtpaket gebracht, muss man einfach sagen.
Also
Ja.
im Großen und Ganzen, genau, also kann man immer über einzelne Entscheidungen, wird immer
Genau.
debattierbar sein, kann man immer darüber diskutieren. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es halt, wie du schon sagst, immer eine sehr, sehr positive Veranstaltung. Was du schon sagst, alle sind happy, es sind vorher alle happy, danach sind sowieso alle happy, das Ding ist durch und das liegt halt immer so ein positiver Vibe in der Luft. Und ja, zum größten Teil, das ist einfach enorm. Und das Niveau steigt einfach gefühlt von Jahr zu Jahr nochmal enorm. Einfach was an Härte
Ja.
geboten wird, was an Masse geboten wird, was da in Kombination geboten wird. Also es wird von Jahr zu Jahr einfach enorm krass schwerer, dort vorne mitzuspielen, glaube ich. Und ein super positives Signal für den Sport halt, ne? Also der entwickelt sich halt enorm.
Ja. Genau. Ich finde auch extrem stark die Junioren einfach wieder. Mhm. Der Fabi, der dieses Jahr den Gesamtsieg geholt hat, der ist ja letztes Jahr noch mit mir gestartet, wurde dann irgendwie unglücklich rausgewertet. Das war damals schon so ein Problem der GmbF. Also das konnte ich absolut nicht nachvollziehen, weil der meiner Meinung nach mit der beste Athlet in der Klasse war. Mhm. Und im Leichtgewicht wurde er dann Zweiter nach mir. Und deswegen, da konnte schon irgendwie was nicht stimmen, weil der kam nicht mal in die Top 12 und dann habe ich ihm halt eben mega gegönnt, dass er dieses Jahr das Ding so mit nach Hause genommen hat, weil das ist ja auch eine unglaubliche Maschine einfach.
Ja, also der hat allgemein, ja, ne? Also es sind so viele Athleten, die da so rausstechen mit einzelnen, Wahnsinn. Also freuen wir uns schon mal aufs nächste Jahr. Aber kommen wir mal zum
Internationale schon.
Ja, genau. Freuen wir uns drauf. Aber kommen wir mal zum allgemeinen Thema, nämlich der Zeiten nach dem Wettkampf. Also für die meisten Athleten, genau, geht es ja erstmal eigentlich relativ positiv los. Der Wettkampf ist vorbei. Das große Essen ist wieder drin. Es ist alles wieder möglich. Also alle Entbehrungen sind weg. Du kannst essen, du kannst mit Freunden essen gehen. Du hast eigentlich wieder alle Optionen, die du vorher halt nicht mehr hattest. Gib doch mal vielleicht so ein bisschen einfach erstmal anekdotisch so ein bisschen wieder, wie es dir letztes Jahr nach diesem großen Erfolg gegangen ist, in der Phase danach, so die ersten, sagen wir mal, die ersten 4 Wochen.
Ja, also für mich persönlich war es eine schwere Zeit, wie wahrscheinlich schon angenommen. Mhm. Ich habe mich nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt vorher. Ich habe mir einen groben Plan gemacht, wie ich das Ganze angehen werde, aber ja, es war doch dann in der Situation ein bisschen schwieriger wie gedacht. Zum Glück hatte ich auch den Austausch mit vielen anderen Athleten, das würde ich auch vielen Leuten empfehlen, einfach so immer wieder das Gespräch zu suchen mit jemandem, der in der gleichen Situation ist, in der gleichen Situation war oder dem sie einfach bekannt ist. Und das hat mir dann damals doch sehr geholfen, weil am Anfang wollte ich die Form eher bewahren, aber das ist ja totaler Quatsch. Ja. Habe ich mir auch selbst gesagt, das geht nicht. Also bin ich dann erstmal ein bisschen hochgegangen, sage ich mal. Ja, die ersten 3-4 Kilo, die gehen ja ziemlich schnell drauf, einfach aufgrund der leeren Glykogenspeicher. Mhm. Und dann wurde ich leider Gottes ein bisschen krank die ersten 2 Wochen. Und dann war natürlich der Kopf richtig am Start, ne? Mhm. Weil du konntest dich nicht bewegen, also nicht wirklich groß, du konntest nicht ins Training. Du siehst die Form langsam schwinden und hängst halt zu Hause. Und ich bin halt nicht der Typ, der sagt, okay, jetzt schalte ich einfach von dem einen auf den anderen Tag ab und fange dann an, in mich reinzuschaufeln. So, das ging dann auch nicht. Und da bin ich auch wirklich schon durch die Supermärkte und habe geguckt, so, boah, was könnte ich jetzt noch reinfitten? Und am Ende vom Tag war ich sowieso wieder in der geplanten Range drüber. Ja, also war das immer so ein Spiel zwischen Diät und Aufbau. Ja, oh nee, komm, mach's mal ein bisschen langsam. Ah, wie langsam? Nee, auf keinen Fall. So, du hast es jetzt 6 Monate Wettkampfvorbereitung, hau rein. Ja, das war immer so Engel und Teufel.
Ja.
Ne? Obwohl der Grundplan eigentlich schon gestanden hat. Ja. Und nach jedem Austausch mit einem anderen Athleten wurde mir dann immer wieder klar, Daniel, bleib bei deinem Plan, der ist nicht umsonst so. Und dann, ja, kam ich meistens wieder drauf zurück, aber es ist nicht unbegründet, dass viele Leute sagen, die Zeit nach dem Wettkampf ist schwerer wie die Prep selbst, weil man halt erstmal ziellos ist.
Mhm. Ja. Genau. Also du hattest quasi Tage, wo es super geklappt hat und dann auch wieder Tage, wo du halt komplett ins Loch gefallen bist und gesagt hast, okay, vielleicht doch mal heute kompensierenderweise vielleicht 300 weniger oder 500 weniger und am nächsten Tag wieder, warum habe ich es gemacht? Eigentlich will ich ja in die andere Richtung. Ne? Also immer dieses Hin- und Herspielen zwischen, was du schon sagst, Teufel links, Teufel rechts. Aber was du auch schon richtigerweise sagst, was glaube ich schon von Anfang an eins der Tipps ist, ich habe ja auch mit dem Marc Drossel auch einen Podcast gemacht mit ähnlichem Thema, einen Plan zu haben, am besten schon vor der Wettkampfdiät einen Plan zu haben für die Zeit nach dem Wettkampf. Also so blöd es sich halt anhört, sollte man vorher halt schon wissen, was genau passiert danach und was ist dann mein Plan und wo will ich danach hin. Ne? Also
Natürlich kann man den Plan nicht mehr so auslegen, wie man, also dass alles 100% stimmt. Aber die grobe Struktur, in welcher Zeit will man welches Gewicht zunehmen und wie viel Kalorien du dann im Endeffekt drüber bist, hängt erstens von deinem Körperfett ab, also wie tief du überhaupt warst, dann wie dein Body Setpoint ist und was ich finde, man kann ja vorher noch nicht komplett die Kalorien bestimmen für nach dem Wettkampf, weil einfach zu viele Adaptionen stattfinden und du weißt ja gar nicht, am Anfang gehst du vielleicht in die Wettkampf-Prep mit 10.000 Schritten und am Ende bist du bei 20.000 ungeplant, weil dein Gewicht einfach nicht weiter runtergehen will, angenommen. Und dann kannst du halt nicht von den Kalorien schon am Anfang der Prep ausgehen, sodass...
Nee, das natürlich nicht, aber dass man sich, dass man prozentuale Werte sich vorgibt und die natürlich anhand dann der Begebenheiten anpasst, um dann entsprechend natürlich wieder sich wieder in eine Position zu bringen, in der man wieder ins Plus kommt von der Hypertrophie und von der Gesundheit und vor allen Dingen von der Produktivität im Leben allgemein. Ne? Ich habe das ja mal so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe das ja schon mal vorher schon mal ein bisschen durchgegeben. Wenn man jetzt mal nur von den physiologischen Aspekten ausgeht, dann gibt es ja eigentlich mittlerweile kaum jemand, der noch irgendwie sowas in Richtung Reverse Diet versucht, probiert. Und aus meiner Sicht, wer es dann doch irgendwie so probiert, ist dann halt auch eher auf der Schiene, redet sich halt selber schön und sabotiert sich eigentlich nur selber um, sich einfach zu sagen, ich kann es halt, ich bin die Schneeflocke, bei mir funktioniert es und wenn ich halt in einem halben Jahr dann irgendwo da bin und dann bin ich trotzdem noch so lean und dann habe ich die beste Ausgangslage und also die meisten werden dann ja wahrscheinlich eher das Wort Recovery Diet im Ohr haben. Kannst ja mal sagen, wie du das handeln würdest oder empfehlen würdest, deine Empfehlung.
Ja, also tatsächlich habe ich die letzten Jahre immer noch Athleten kennengelernt, die die Reverse Diet ausprobiert haben. Und im Endeffekt haben sie sich nach 4 Monaten gefragt, wie ich immer noch so lean sein kann wie sie, obwohl ich mir die ganze Zeit halt bestimmte Lebensmittel in einer bestimmten Menge so einverleibe, sag ich mal. Weil ich bin der Meinung, dass alle, die Reverse Diet auch ausprobiert haben, von denen, die mir jetzt bekannt sind, nach einer gewissen Zeit immer wieder Binges hatten. Da kamen einfach extreme Binges, so von 6.000, 7.000 Kalorien dann an einem Tag am Wochenende, weil sie halt probiert haben, so den Prozess vom Aufbau aufzuhalten. Ja, und im Endeffekt sind sie dann auf der gleichen Schiene gelandet, nur halt über einen längeren Zeitraum verteilt. Und da finde ich den Ansatz von der Recovery Diet einfach viel besser. In einem bestimmten Zeitraum erstmal wirklich sich bewusst werden, was man will und was man dafür benötigt. Also wie ist mein Ziel und was sind die Maßnahmen, um an das Ziel zu kommen. Und bei der Recovery Diet geht es ja wirklich speziell darum, in der ersten Zeit nach dem Wettkampf ein gewisses Körpergewicht einfach nochmal zurückzuholen. Natürlich ist das mit einer großen Beteiligung von Fett wahrscheinlich mit der größten in dem ganzen Trainingszeitraum, den man hat. Ne? Weil und dann macht man das halt abhängig. Wie viel Körperfett habe ich? Also wie viel habe ich auf die Bühne gebracht? Wie lean bin ich? Ja, jemand, der, wie wir eben schon angesprochen hatten, 5% Körperfett hat, der hat eine andere Ausgangslage wie ein Physikathlet mit 8% zum Beispiel. Und davon würde ich das dann so ein bisschen abhängig machen. Natürlich auch der Body Set Point. Der spielt für mich sogar die entscheidendste Rolle.
Okay.
Unabhängig von dem Körpergewicht, weil ohne ein ausgeglichenes Hormonlevel, sage ich mal, hast du keine Grundvoraussetzung für einen guten Aufbau. Ja, wenn du eine Recovery-Diet machst mit angenommen 6% angestrebt vom Körpergewicht, also vom Bühnengewicht, ja, aber du hast immer noch so Hungerattacken, ja, dass du dich gar nicht wirklich konzentrieren kannst. Deine Lipido ist immer noch eigentlich tot, ja, das Testosteron ist noch sehr tief, dann hast du keine Ausgangslage für ordentlich drauf zu packen. Also das ist absolut meine Meinung, weil ich nämlich auch so ein Problemfall bin. Ja, ich habe auch einen sehr hohen Body Setpoint leider. Ja, also ich habe 10 Kilo gebraucht, erstmal, das bei mir nochmal. Ich glaube, nee, ich glaube, es waren 8 bis 10. Ja,
8 bis
also auf
10.
jeden Fall, so, ja, es waren 10% von meinem Körpergewicht, bevor ich sagen konnte, ja, ab hier geht es nochmal vorwärts. Vorher,
Okay.
das war immer so ein, ja, Ringen. Ich habe probiert, mir das vorzustellen, wie es eigentlich sein müsste, oder ich habe probiert, mir einzureden, okay, du bist auf einem guten Weg, es wird, es wird, es wird, aber es wurde nicht. Ja, ich war immer noch 3, 4 Kilo zu leicht einfach. Und irgendwann kam der Punkt, klack, und dann war ich am Start.
Okay. Wie
So,
lange hat
und
das
ab dann ging es
gedauert?
wirklich.
Wie lange hat das gedauert?
Das hat gedauert ungefähr, es war Oktober, bei mir 3,5 Monate, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es langsam noch mal ein bisschen vorwärts. Und bis ich komplett aus der Post-Competition-Zeit raus war, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, jetzt
Geht's wieder
macht
nach oben,
Training
jetzt geht's
Bock.
wieder ins Netto Plus.
Ja, jetzt geht, genau, jetzt geht es ins
Na?
Netto Plus. Das war 8,5 Monate später.
Crazy.
Ja, deswegen sollte man das auch nicht so pauschalisieren. Man hört immer wieder auf YouTube und auf anderen Kanälen, ja, Pi mal Daumen, 4 bis 6 Monate, also 2 Drittel der Wettkampf-Prep und du bist wieder am Start. Ich war es auf keinen Fall. Ja. Nach den 3, 4 Monaten, wie ich eben schon gesagt habe, habe ich gemerkt, okay, es geht mir nochmal besser so. Ich komme langsam ein bisschen mit den Kalorien klar, die ich habe. War aber immer noch mit den Weights im Training sehr, sehr gering. Aber jetzt wirklich nach 8,5 Monaten mache ich nur noch Plus und jetzt merke ich auch richtig, ich nehme Gewicht zu. Also, aber Muskelmasse und nicht einfach nur Fett und du hast das Gefühl, so du holst nur auf. Ne?
Also
Und
da sieht
gerade
man
so.
halt, sorry, da sieht man halt wieder die Zeiträume in diesem Sport halt, ne, die man halt nicht unterschätzen darf und die man halt extrem für sich nutzen sollte. Weil wenn du sagst, du hast
Genau.
8 Monate gebraucht, dann rechnest du nochmal die Prep an sich dazu. Dann ist man halt ganz
Ja.
schnell mal, wenn es ganz schlecht läuft, bei irgendwann 1,5 Jahren, ja, mal, oder was weiß
Genau.
ich, wenn es ganz schlecht läuft, 1,5 Jahren Zeit, in der du nicht ins Netto Plus kommst an Hypertrophie. Und 1,5 Jahre
Genau.
halt so, ja, also wenn man halt den Sport schon länger macht, weiß man halt so, 1,5 Jahre hört sich jetzt nicht so viel an, aber es ist halt, wir haben halt nicht so viel Zeit als Naturalathlet, ne, so viel Muskeln
Genau.
aufzubauen. Und 1,5 Jahre, also den Zeitraum, bis man wieder ins Netto Plus kommt, so schnell es geht zu erreichen, sollte einfach das primäre Ziel nach dem Wettkampf sein.
Genau.
Und je schneller ich dahin komme, desto schneller bin ich halt wieder am Gewinn. Halt, ne? Also, ne, das Ziel eines jeden Athleten ist es natürlich, zum nächsten Wettkampf entsprechend besser zu kommen. Und ja, Zeit ist da entsprechend, Zeit ist Muskulatur, ne? Zeit ist Masse dann.
Man kann es so, ja, man kann es so sagen.
Ja.
Was mir auch aufgefallen ist, also wie ich schon eben gesagt habe, nach den 3,5 Monaten, ab dann habe ich aber, glaube ich, auch wieder ordentlich aufgebaut. Also da hat der Prozess schon angefangen von der Hypertrophie. Aber ich war halt nicht auf der Ausgangslage. Ja, und die hat ungefähr 8,5 Monate gedauert, wo ich die gleichen Kraftwerte dann nochmal durchbrechen konnte. Und wo ich dann gemerkt habe, jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich eigentlich hin will und der mich für die nächste Prep oder bis zur nächsten Prep weiterbringen wird. Was ich auch noch anzumerken habe, viele Athleten kommen auch auf die Idee, nachdem sie die Recovery Diet versucht haben, im Anschluss relativ zügig nochmal einen Mini-Cut zu machen. Ja, weil sie dann gemerkt haben, boah, ich bin irgendwie fett geworden, aber das ist ja erstmal das primäre Ziel, das schwerer werden. Ja. Und 3 Monate später, ja klar, hast du dann mal 6 bis 8 Kilo vielleicht mehr auf den Rippen oder je nachdem, wie viel du halt wiegst. Aber die hast du vorher auch runtergeholt und da warst du schon locker 10 Wochen in der Prep drin. Ja, also das muss man sich auch ein bisschen bewusst werden und dann anzukommen und zu sagen, ich mache nur mal einen Minicut, ist eigentlich sehr, sehr unvernünftig.
Ja,
Ja,
das ist
also
halt
das
dann wieder
würde
sich
ich.
die Selbstsabotage, ne? Also die man halt, die meisten aus meiner Sicht, die diesen Sport betreiben, also wie sage ich das immer, also du kannst halt Natural Bodybuilding, du wirst ein recht schlechter Natural Bodybuilder sein, wenn du nicht ein gewisses smartes Vorgehen hast und auch einen gewissen Intellekt in das Ganze reinbringst, ne? Deswegen alle Athleten, die ich
Ja.
kennengelernt habe, das sind alles Menschen, die sind nicht blöd, überhaupt nicht. Aber sie haben halt ein großes Maß an falscher Selbstwahrnehmung und dadurch ein großes Potenzial an Selbstsabotage und wissen es eigentlich. Ja. Also ich kann halt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. So, ich war halt 2015 in der Men's Physik auf der Bühne und ich habe halt tatsächlich über ein Jahr gebraucht, unbewusst, um wieder ins Plus zu kommen. Ja. Halt, ne? Weil ich mir ständig eingeredet habe. Zu der Zeit habe ich halt noch YouTube gemacht, so die meisten Hörer werden es halt wissen. Und zu der Zeit war es mir einfach nur wichtig, immer in Shape zu sein, für Videos, für Fotos, für Instagram, immer in Shape zu sein. Und ich war halt kein Bodybuilder, ich war halt ein Instagram, YouTube-Fitness-Athlet halt. Ne? Und das ist halt auch so eine Sache, die vielen wahrscheinlich irgendwann mal zum Verhängnis wird. Wir leben natürlich alle irgendwie von in Instagram und gucken uns YouTube-Videos an. Aber das ist natürlich, sobald wir uns abgleichen mit irgendjemandem, dann geht halt die Freude immer verloren. Also das Vergleichen ist immer damit verbunden, dass uns Freude verloren geht. Weil wir werden nichts Positives dran gewinnen. Ne? Also,
genau. Ja, das können sich viele Zuhörer auf jeden Fall merken. Das, was du gerade gesagt hast, ist sehr wichtig.
Okay.
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Also man kann, glaube ich, so allgemein sagen, so mittlerweile sind sich, oder kann man so sagen, dass diese 10% des Körpergewichts eigentlich erstmal so die Rule of Thumb sein könnte, die man so ausgeben könnte. Würdest du das auch so unterschreiben nach dem Wettkampf, die man erstmal wieder reinkriegen sollte, bevor es dann noch besser werden kann?
Ja, also auch hier würde ich nochmal ganz klar sagen, das würde ich so abhängig erstens von den Symptomen machen und halt wie die Ausgangslage war. Mit wie viel Körperfett du reinstartest und aber es zählen halt sehr viele Sachen dazu. Wie bist du hormonell eingestellt? Wie ist dein Schlaf? Wie viel bewegst du dich nochmal nach den 6 bis 10%? Und dann kannst du das ja von deiner Person, von deiner Selbstwahrnehmung ein bisschen abhängig machen. Ja, also nach 4% wahrscheinlich wird noch keiner sagen, okay, jetzt fühle ich mich wieder gut. So, jetzt bin ich wieder am Start. Also das dauert, benötigt ja schon einen gewissen Zeitraum auch ein Plus, ja. Also, und da kommt natürlich auch die Zeitkomponente nochmal mit rein. Und wie man die Zeit auch nutzt in der Zeit. Also, machst du Cardio dazwischen? Ja, probierst du mit Unmengen von Schritten irgendwie dein Kalorienplus zu kompensieren? Das sind natürlich so Dinge, die spielen auch sehr stark mit ein. Ja. Aber als Richtwert, wie du schon sagst, kann man schon ungefähr nennen, Pi mal Daumen, 6-10%, je nach Ausgangslage. Mit 10% wird wahrscheinlich jeder schon recht gut klarkommen. Und wer dann noch Probleme hat, oder wer mit 6% noch Probleme hat innerhalb von einem Monat, ja, kann ja auch sagen, okay, er probiert die 10% halt in einem längeren Zeitraum von vielleicht erhöht auf 6 Wochen. Ja. Aber trotzdem noch ein höheres Plus, wie man eigentlich sagt, dass es von Vorteil wäre nach der Recovery Diet.
Ne? Das dann vielleicht auch wieder so ein bisschen davon abhängig, wie der Mensch auch wieder psychologisch halt tickt. Ne? Ob er sehr, sehr, sehr noch emotional an dieser Topform hängt, oder ob es halt wirklich jemand ist, der vielleicht schon 2 Wettkämpfe gemacht hat oder die Weitsicht hat zu sagen, okay, ist mir jetzt egal, ich will halt in 4 Jahren halt komplett viel, viel besser Athlet sein und ich habe das Bewusstsein, dass ich da jetzt schnell hin muss, weil ich habe keine Zeit zu verlieren. Ne? Und das, da gibt es Menschen, ticken halt komplett unterschiedlich emotional und reagieren halt auch auf sowas komplett anders. Eben bei dem einen sind 10% einfach undenkbar. Der fühlt sich, ist dann einfach komplett gehemmt und kommt mit seinem Leben nicht mehr klar und hat dann alle Lifestyle-Faktoren überhaupt nicht mehr unter Kontrolle und dreht sich nur noch in diesem Loop von ja, nein, doch, vielleicht. Was das Schlimmste, was halt passieren kann, aus meiner Sicht, ist halt, dass jemand diesen Sport für sich, er verliert. Er verliert das. Also den positiven Aspekt an dem Sport, sondern sieht einfach nur noch den limitierenden Faktor. Und das, was ich am meisten schade finden würde, wenn Athleten einfach mit dem Sport aufhören. Ist ja auch nicht selten, dass nach 1-2 Wettkämpfen oder nach dem ersten Wettkampf schon jemand sagt, weiß ich nicht.
Ne? Ja, aber wegen dem Gesamten. Ne? Und da spielt die Post-Competition-Zeit halt schon extrem rein.
Genau.
Also habe ich auch schon selbst erlebt bei vielen Athleten, dass sie dann gesagt haben, nee, und jetzt sind sie nur noch so, halb Trainierende, sage ich mal, gehen vielleicht noch 2-mal die Woche, aber sehen halt nicht mehr aus wie Athleten. Also,
Genau.
ist schon schade eigentlich, weil der Sport gibt einem ja auch enorm viel.
Enorm. Ganz, ganz
Ja.
klar, ne? Alright. Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt schon mal so physiologische Aspekte ganz gut beleuchtet. Natürlich könnte man jetzt noch sehr, sehr into deep gehen mit hormonellen Markern etc. Aber ich glaube, das würde auch so ein bisschen zu weit führen.
Das
Wenn
Problem ist natürlich auch, Entschuldigung,
ja.
das Problem ist bei dem Thema auch, dass es so individuell ist.
Ja.
Ja, man kann ja nicht pauschalisieren, okay, mach du so und mach du so. Das Wichtigste ist für alle Zuhörer, hört ein bisschen auf euch selber. So, ihr habt in eurer Wettkampfprep gelernt, euren Körper zu verstehen. Ja, ihr habt euch viel damit auseinandergesetzt, mehr wie wahrscheinlich 99% aller anderen Menschen. So, und ihr wisst in dem Moment, wie euer Körper auf verschiedene Dinge reagiert. Und dann ist es wichtig, dass ihr eure Ziele bewusst macht und auf euren Körper hört. Der gibt euch Signale, wie ihr schlaft besser, ihr fühlt euch besser, das Testosteron steigt, die Libido steigt, das Hungergefühl geht runter und die Signale müsst ihr erkennen und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und dann lasst euch nicht durch das Social Media beirren, ja,
Ganz wichtig.
weil es gibt viele Leute, die brauchen vielleicht nur 6% Bodyweight, dass sie gainen, aber es gibt auch Leute, die brauchen 10, ja. Und nur weil einer 6% braucht, heißt das nicht gleich, dass ihr nur 6% braucht. So, macht das individuell von eurem Körper abhängig. Das ist ganz wichtig.
Ja, definitiv.
Gut, ja.
Es bleibt individuell, es gibt ja nichts Individuelleres als den menschlichen Organismus. Und diesen Organismus dann auch noch in diese Lage zu bringen, ich nenne es einmal das kontrollierte Verhungern und das dann kurz vorher abzubrechen quasi, das ist halt, da ist halt jeder Einfluss, der dann von außen kommt, wird natürlich extrem aufgenommen halt, ne? Und das sollte man dann immer, ja, gut, wie du schon sagst, eine gute Selbstwahrnehmung gewinnen, die man ja aber während der Wettkampfvorbereitung ja auch von Woche zu Woche doch schon gewinnt. Ne? Also man kriegt ja ein anderes Gefühl für den Körper. Und was ich halt positiv immer an so einer Wettkampfvorbereitung finde, gerade jetzt, was man bei jungen Athleten halt, finde ich, extrem merkt, dass sie sich in der Zeit halt geistig, mental extrem weiterentwickeln, ne? Weil sie einfach mal entsprechend völlig merken, was im Leben überhaupt für sie eigentlich wichtig ist, ne? Wenn du keine Kapazitäten mehr hast, dann merkst du einfach, okay, das ist mir wichtig, das ist mir wirklich wichtig.
Absolut,
Freundin,
ja.
Familie, das ist mir wichtig. Und wenn man das einmal gemerkt hat, so, das bleibt ja für immer, ne? Und das kann halt ein Mensch, der so eine Wettkampfvorbereitung noch nie mitgemacht hat, nicht nachempfinden. Also wenn die Zuhörer da sitzen und sagen, was erzählen die denn da irgendwie? Hat das irgendwie so einen spirituellen Charakter, so Selbstfindung so? Nein, das ist es jetzt unbedingt nicht, aber es macht den Blick aufs Leben und was einem für dich persönlich wichtig ist, einfach viel, viel durchsichtiger. Ne? Also die Brille wird einem so ein bisschen abgesetzt und man kriegt raus, was man oftmals wirklich will. Und von
Extrem,
daher,
ja.
in jungen Jahren, ich kenne noch keinen, der davon von seiner Entwicklung nicht profitiert hat. Kein. Also das sehe ich bei dir, ne? Also jetzt mal so zwischendurch mal werde ich am Anfang oder am Ende auch nochmal dein Instagram-Kanal verlinken.
Ja, cool.
Tipptopp-Content und das entwickelt sich auch immer weiter. Ich habe ja jetzt auch einen jungen Athleten gehabt, der jetzt mit 18 gestartet ist. Ja, was der in den 6 Monaten an Veränderungen hier oben mitgemacht hat, ist unglaublich. Also wenn ich mit 18 da gestanden hätte, unfassbar. Unfassbar, was da geht.
Und das überträgt sich auf alle Lebenslagen. Das ist das Besondere, finde ich daran. Jeder denkt, okay, der trainiert ein bisschen, der macht ein bisschen Ernährung, aber die Weiterentwicklung in allen anderen Lebenslagen. Also ich will mehr denn je dadurch. So, ich bin effizienter denn je und ich will mehr denn je. Ja, ich lerne anders, ich teile mir meine Zeit besser ein, ich bin strukturierter und besonders die Struktur, die bleibt. Also ich kenne keinen erfolgreichen Athleten, der eine schlechte Struktur im Alltag hat. Aber das ist nicht wirklich so. Du bekommst nicht alles unter einen Hut so. Und wenn du das einmal angefangen hast, auf dein Training und auf deine Ernährung zu beziehen, dann machst du es auch in allen anderen Dingen. Wann gehst du einkaufen? Wann lernst du? Wann triffst du dich mit Freunden? Ja. Man sollte nur auch immer noch dran denken, man ist auch nur ein Mensch und man sollte sich auch Zeit für sich nehmen. So, das ist nochmal, ja, nicht das ganze Leben einfach nur eine Struktur, weil sonst hast du nichts vom Leben. So, du musst dich als Mittelpunkt setzen, weil das ist dein Leben, und die Struktur drumherum aufbauen.
Ja.
So, und wenn, und da hilft eine Prep extrem, so dass du so viel wie möglich in der kurzen Zeit gemacht bekommst.
Ja. Finde ich interessant, dass du das zum Ende dann auch sagst, dass du sagst, man muss halt von sich erstmal ausgehen. Also, dass man selber halt der Mittelpunkt ist und das auch nicht als Egoismus gesehen, sondern dass, ja, dass, wenn man sich selbst sozusagen weiß, wo man steht und wo man hin will, dann kann man ja das Ganze drumherum auch, wie du schon sagst, planen, strukturieren und schauen, genau, wo will ich meine Energie ausgeben. Ne? Ob das nun die Freundin ist, ob es die Freunde sind, ob es mein Berufsziel ist, und das, genau, das kann ich strukturieren dann. Ne? Also da wären wir ja, dann, finde ich halt immer ganz lustig, dass diese Volumengeschichte im Training, die Volume Landmarks zum Beispiel, das lässt sich halt super aufs Leben übertragen halt. Ne? Also so kann man halt auch das darauf anwenden halt. Ne? Wie viel Energie möchte ich halt in den Bereich geben, in dem Bereich geben, und wo ist das System dann halt voll, und dann geht da einfach nichts mehr. Ne? Und das ist halt auch ein interessante Blickweise, weil es kann natürlich auch schnell umschlagen, dass man halt entsprechend zu viel Gary Vee geguckt hat und dann halt von morgens um 6 bis abends um 24 Uhr halt seinen vermeintlichen Traum jagt, der vielleicht gar nicht sein Traum ist, und dann hat man ja, aber keine Gains gemacht, nicht geschlafen, aber ne, also es kann auch umschlagen. Nicht, dass Gary Vee jetzt irgendwie schlecht wäre, also will ich nicht damit sagen, geiler Typ.
Einfach die goldene Mitte finden.
Genau, genau. Alright. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem anderen oder zu dem anderen Aspekt, der dann übrig bleibt, nämlich den psychologischen Aspekt. Den haben wir ja teilweise auch schon eben angeschnitten. Da würde ich so als allererstes mal so ein bisschen das Thema Food Focus so ein bisschen betrachten wollen. Wie hast du es denn nach dem Wettkampf mit dem Tracken gemacht? Hast du komplett weiter getrackt oder hast du irgendwelche anderen Methoden angewendet?
Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Okay. Beziehungsweise ich sehe das halt ein bisschen anders wie viele anderen Athleten. Also ich habe weiter getrackt. Mhm. Ja. Es gab immer mal wieder Tage, wo ich mir eine Auszeit genommen habe. Aber ich wollte das Tracken auch nicht verlernen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin der Meinung, in der Improvement Season, da gehe ich nicht mit den meisten Meinungen der anderen mit. In der Improvement Season finde ich es persönlich sehr wichtig zu tracken. Mhm. Ja, weil man sich sehr schnell mal verschätzt hat. Und es kann einem viel, viel Zeit kosten. Auch nach dem Wettkampf, ja. Also deswegen habe ich mir immer einen Tag gegeben in der Woche, wo ich nicht getrackt habe. Das war meistens Samstag, so wenn ich mit der Familie oder mit meiner Freundin irgendwie unterwegs war. Aber die anderen Tage habe ich probiert, wirklich strukturiert zu machen. Ich habe mir einen guten Überschuss gegeben am Anfang, ich glaube von 800 Kalorien am Tag. Aber ich habe weiter getrackt, weil es mir halt eben schon wichtig war, zu wissen, wo stehe ich überhaupt und dass das Ganze nicht so eskaliert, weil ja, man verschweigt sich gerne selbst, finde ich, vor dem Ganzen. Ja, du hast eine Burger King-Mahlzeit vor dir, einfach als blödes Beispiel. So hast du gegessen und dann sagst du, okay, die Pommes habe ich aber vielleicht nur drei Viertel gegessen und das war jetzt eine kleine Portion, und bei einer blöden Pommes macht das schon 200 Kalorien wieder aus. Ne? Wenn du sagst, okay, ich habe nur die Hälfte statt die ganze, weil da war weniger drin. Und so versucht man sich dann halt eben immer wieder selbst auszutricksen, um einfach besser damit klarzukommen, weil man ist einfach extrem in dem Food-Fokus drin zu der Zeit, wenn man richtig lean war vorher.
Ja.
Und ja, dann bin ich das Ganze so angegangen, und dann habe ich halt immer einen Tag gehabt, an dem ich nicht so extrem zu mir selbst war, aber ich wollte das Tracken nicht verlernen, weil ich finde Eyeballen einfach extrem schwer und extrem gefährlich, weil das kann dir sehr viel Zeit kosten. Wenn du dich über einen längeren Zeitraum konstant 500 Kalorien im Überschuss hast, obwohl du nur 200 sein möchtest, ja, dann rechne das auf eine Woche hoch, sind 2100 Kalorien die Woche. So, das sind im Monat 8000, das ist ein Kilo mehr Fett, das du in einem Monat hast, obwohl du es nicht haben möchtest. Ja, ein Kilo Fett bedeutet eine Woche Minicut. Ja,
wieder
Also
Zeit
hast du
verloren,
drei
ne?
Wochen,
Es sind die Zeitfenster
du,
wieder,
wie
ja.
wir eben schon angeteasert haben, die Zeit ist dein, ja, das ist einfach essentiell für dich, die Zeit, die du hast, auch effektiv zu nutzen. Ja, weil wenn du 2 Jahre Aufbau hast und dann jeden Monat eine Woche verlierst durch unnötiges Fett, das du mehr isst, ja, hast du schon 12 Wochen im Jahr. Das sind 3 Monate in einem Jahr, wo du einfach cutten musst, damit du in einem relativ guten Level bleibst. Ja. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen immer kritisch mit dem Eyeballen und alles abschätzen. Das kann klappen, klar, aber viele Leute fangen danach an, viel auswärts zu essen. Du weißt nicht, wie viel Öl da immer benutzt worden ist. Ja. Klar, wenn du immer zum gleichen Italiener gehst, so, dann okay, von mir aus. Aber
Ja.
ja, man verschätzt sich doch ganz gerne mal, ne? Und viele Leute wollen das halt auch nicht hören, dass sie sich verschätzen, aber ich tracke schon 8 Jahre meine Ernährung und ich bin mir sicher, dass ich immer noch bei den meisten Sachen zwischen 100 und 150 Kalorien falsch liege. Ja, das geht halt schon mal schneller, wie man denkt, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass das Thema so ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt halt die eine Partei, genau, die sagt halt, ich bin halt der super ambitionierte Athlet und ich will halt kein Tag sozusagen Hypertrophie verlieren, ne, in dem Konstrukt, was wir eben behandelt haben. Und dann gibt es halt die Athleten, die dann halt auch sagen, okay, ich habe jetzt die Erfahrung und ich möchte mir einfach auch da wieder die Zeit freischaufeln, es nicht einzutracken. Ich habe es im Kopf, genau. Ich habe halt eh meine Steady-Mahlzeiten sowieso. Und wenn ich dann zweimal die Woche auswärts essen gehe, ratter ich das kurz durch. Und dann holen sie sich auf der anderen Seite bei der Entscheidungsfindung und bei dem Tracken an sich die Zeit dann halt vielleicht wieder. Weißt du, was ich meine? Also beide Herangehensweisen verstehe ich und ich kann auch beide
Ich auch.
Herangehensweisen nachempfinden und ich habe auch beides schon in dem Sinne ausprobiert. Und ich bin aber auch wieder zurückgekommen, auch eher zum Tracken an sich im Gros der Zeit, aus dem gleichen Grund wie du. Mir macht's Freude. Ja? Auch da bin ich
Mir
mir
macht es auch
nicht,
absolut nichts aus, ja.
genau, da, auch da bin ich nicht ganz sicher, ob ich mich da nicht auch wieder ein bisschen selbst sabotiere oder mir selber Quatsch erzähle, weil ich sage, okay, mir macht es Spaß, mir macht es definitiv Spaß. Die Frage ist halt, ob es mir Spaß macht, weil ich halt sehr gerne die Kontrolle habe über alle Faktoren und zu sehr kontrollieren möchte. Ja, das kann natürlich sein, aber sobald ich halt mehr Zahlen habe und mehr Optionen habe anzupassen, bin ich halt mehr kann ich halt mehr agieren als zu reagieren.
Flexibler,
Verstehst du? Also agieren macht mir mehr
ja.
Spaß als auf einen vermeintlichen, ja, Fehler zu reagieren. Ne? Also das macht mir deswegen
Genau.
einfach mehr Spaß. Von daher kann ich das sehr gut nachempfinden.
Einfach, was ich halt an dem ganzen Tracken auch noch so ein bisschen kritisch finde, ist, dass viele sich halt eben einen Tag oder eine Woche in einem Kalorienplus befinden, ja. Weil dann nehmen sie beispielsweise 0,7 Kilo die Woche zu. Ja. Und dann sehen sie, okay, das ist mehr, wie ich eigentlich haben wollte, und essen dann die Woche drauf weniger. Und so befindet man sich dann entweder eine lange Zeit in einem dicken Überschuss oder immer in so einem Hin und Her. Und ich finde, das Hin und Her ist nicht so effizient. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht so effizient ist, weil du befindest dich halt eben immer wieder in einem Defizitüberschuss, Defizitüberschuss. Und ich glaube nicht, dass das auf eine langfristige Hypertrophie das gleiche ist, wie wenn du kontinuierlich in einem leichten Überschuss dich befindest. Und das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen.
Genau,
So,
also es geht
klar,
wahrscheinlich
ich könnte
Momentum
auch
einfach
ungefähr,
verloren.
genau, ich könnte auch intuitiv das Ganze angehen. Also so sicher bin ich schon in dem. Also es ist ja, die anderen Menschen da draußen, die leben ja auch irgendwie, ja. So ein gewisses Gefühl dafür hat man ja auch. Aber ja, ich bin wirklich wie du lieber so der Kontrollmensch und ich kann was verändern, wenn es mir nicht passt. So, und ich weiß dann auch genau, was ich verändern muss, weil ich weiß, okay, ich bin vielleicht 300 drüber. Ja, dann reduziere ich halt mal ein bisschen, aber dann habe ich wirklich einen Parameter, weil ja, wenn du über längeren Zeitraum intuitiv isst, irgendwann verschiebt sich das Ganze nochmal. Also
Ja,
ist so meine Ansicht, ist so meine Ansicht.
es wird dann halt wieder schwer, welche Parameter man in welcher Relation sieht. Und auch wieder eine Sache der Auslegung der Parameter. Ne? Also Da kann man sich auch wieder selbst belügen. Ne? Das ist auch wieder das gleiche Thema. Und wie du schon sagst, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt 0,7 Kilo zugenommen, aber 0,4 wäre für mich ideal. Und dann, na, dann geht das hin und her halt wieder los. Und dieses Hypertrophie-Momentum, was ja einfach nicht einfach in Gang zu bringen ist, kommt halt wieder zum Stehen, es muss wieder angetrieben werden. Wie du schon sagst, das ist nichts, was man jetzt mit maximaler Datenlage belegen könnte. Aber ja, es gibt genügend anekdotische Evidenz dafür. Einfach von Athleten, die einfach immer wieder davon berichten, finde ich halt sehr, sehr interessant, die dann sagen, okay, ich hatte halt irgendwann mal meine Dirty Bulking-Zeit, die war bestimmt nicht ideal, aber viel oftmals sprechen sie dieser Zeit ein Gros ihrer Muskelmasse zu halt. Ne? Ja. Und heute darf man ja halt in dem Sinne da gar nicht mehr drüber reden, oder das ist auch keine Option, weil es natürlich in Gänze auch nicht sinnvoll ist. Aber es spricht natürlich trotzdem wieder dafür, dass vielleicht eine dauerhaft ein höherer Kalorienüberschuss vielleicht, der nicht ideal ist vom Körperfett, von der Körperfettzunahme und von den Setpoints vielleicht, einfach zielführender ist. Ne? Und da kann man auch wieder drüber debattieren. Minicuts ja, Minicuts nein, in welcher Ratio, zu welcher Gaining Rate. Schwer zu also sagen.
Ich habe einen Minicut probiert. Das war 4,5 Monate nach meinem Wettkampf. Ja, wollte ich mich für die FIBO ein bisschen auf ein besseres Körperfett runterziehen. Ich habe 10 Tage gemacht und musste abbrechen. Mhm. Ja, Diät war noch zu nah. Die Prep, die war einfach noch zu nah. Meine ganzen Symptome, die ich in der Prep verspürt hatte, kamen alle zurück. Mhm. Ja, das hat 9 Tage gedauert. Nach dem 11. habe ich abgebrochen, weil ich gesagt habe, okay, ist zu früh. Mhm. Ja, und jetzt befinde ich mich ein Jahr out eigentlich und jetzt gehen wir den ersten Minicut an nach 17 Kilo Gewichtszunahme.
Krass. Geil. Ja. Und ja, und, also mein Gefühl würde mir sagen, da ist definitiv ordentlich was draufgekommen. So, ne? Auch wenn man jetzt auch so viel drauf und so viel Kilos und also, hätte man nicht schon vorher und
Ja, also ich glaube, vom Gespür her, optisch macht schon was aus. Also ich bin schwerer denn je, ich hatte noch nie über 90 Kilo. Auf 1,73 Meter halt auch, muss man auch dazu sagen. Ja. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hängen geblieben ist. Also ich werde sehen, wenn ich 5 Kilo runterhole, ich habe viele Vergleichsbilder zu der Zeit, die man dann gut mit einbringen kann, aber ich habe das Gefühl, das ist bisher meine beste Offseason. Und das nach 7,5 Jahre Training.
Mhm. Weil, ja, man wird natürlich auch immer besser. Man wird natürlich
klar, immer besser. Aber normal werden die Fortschritte halt weniger über die Zeit. Ne? Ja. Aber diesmal hatte ich halt wirklich jemand an der Hand. Ich habe mir nachdem ich den Minicut so versaut hatte quasi, da habe ich mir dann gesagt, okay, ich hole einen Coach. Mhm. Ja? Ich brauche jemanden, der mich beurteilen kann, so wie ich andere beurteilen kann. Ja? So, und dann habe ich mir einen Coach geholt und der Freddy hat auch gesagt, auf keinen Fall einen Cut, weil ich habe den schon 3-mal in der Zeit gefragt. Mhm. Freddy,
können wir nicht, aus? Was meinst du? Ich sag einfach ja.
Ich wäre bereit, ich fühle mich bereit, ich fühle mich unwohl. Und er sagt, nee, noch nicht, du hast immer noch Hunger. Ich habe nämlich auch die ganzen Symptome noch. Mhm. Ne? So alles, was ich meinen Athleten raten würde, hat er mir auch geraten. Das war ja eigentlich vorherzusehen. Aber selbst ist man immer, ja, man hat das Spiegelbild immer im Blick. Ne? Ja. Man fühlt sich nicht wohl in so einem hohen Körperfettanteil, wenn du es nicht gewohnt bist. Und gerade nach der Post-Competition. So, da bin ich jetzt langsam raus und dann denkt man, okay, so langsam muss man mal einen Minicut machen, weil jeder immer nur von Minicut spricht.
Ist ein sexy Thema. Ja. Weiß ich, habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal eine Episode, weiß ich gar nicht, ich glaube mit dem Pascal Flor gemacht. Also, falls ihr Interesse an diesem Thema habt, Minicut-Maintenance-Phasen zum Beispiel, auch gibt es auch einen Podcast zu. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen abgekommen.
Ja.
Aber macht nichts, fand ich trotzdem super interessant. Was ich noch mal so ein bisschen, oder wo ich dich noch mal so ein bisschen zu befragen würde, wenn man das Thema, also Food Focus war natürlich da, hast du ja auch gesagt, und zum Minicut ist das alles wieder komplett ausgebrochen. Wie hast du es mit dem Nahrungsvolumen gehalten? Hast du da eine bestimmte Strategie gehabt oder hast du relativ schnell auch wieder kaloriendichte Nahrung schnell implementiert? Oder hattest du da irgendeine Strategie?
Ich glaube, das ist sehr konstitutionell, jeder Person anders zuzuweisen, weil, also, ich hatte schon immer Hunger, ja. Mhm. Ich war auch ein Kind, das immer Hunger hatte. Ich habe auch früher schon die Pizza gegessen und wenn jemand noch ein Stück übrig hatte, habe ich sie auch noch gegessen, ne? Mhm. Und ich glaube, das spielt so ein bisschen damit rein, wie man eigentlich so schon den Sport gestartet ist, ja. Ich habe immer viel Nahrungsvolumen gehabt und ich habe das in der Diät hochgehalten und ich habe das auch in der Post-Competition-Phase hochgehalten. Mhm. Ich habe daraus gelernt, ich fahre langsam mein Nahrungsvolumen runter, der Prozess, der läuft immer noch, ja, beziehungsweise ist immer noch gelaufen, bis vor 2 Monaten ungefähr, und seitdem fühle ich mich endlich mal nochmal wohl, ja. Für mich gab es jeden Abend so eine riesige Schüssel Pudding Oats oder eine Reisbowl mit 300 Gramm Reis und Gemüse und also echt extrem hoch, da ich halt einen Tag über auch sehr wenig Nahrungsvolumen immer hatte, ne? Mhm. Habe ich abends dann halt reingehauen. Ich würde es aber keinem mehr so empfehlen auf die Art und Weise, weil das hat mich extrem, extrem verunsichert, ob ich nicht essgestört bin. Mhm. Ne? Und ich habe mich selbst in die Lage gebracht, weil ich hätte das nicht machen müssen. Und das würde ich auch keinem mehr raten, ja. Außer es geht nicht mehr. Ihr steht am Ende der Prep so klar, irgendwie, man hat Hunger. Man will einfach mehr und mehr, aber man wird sowieso nicht satt, egal wie viel du bekommst. Das Entscheidende sind die Kalorien. Ja. Und besonders in der Post-Competition-Phase würde ich das innerhalb der Recovery-Diet versuchen auch abzulegen, das Nahrungsvolumen. Mhm. Man hat die 4 bis 6 Wochen für die Recovery, um gut Gewicht zu gainen. Da ist man einfach auch noch von den Hungersymptomen so befallen. Man wird nicht satt, man hat extrem Food-Fokus und in der Zeit finde ich es auch angebracht, da kann man auch noch ein bisschen mehr Nahrungsvolumen zu sich nehmen. Mhm. Aber so dann langsam, wenn ein gewisser Körperfettanteil wieder vorhanden ist, dann sollte man schon probieren, das Nahrungsvolumen langsam nochmal abzulegen, um einfach auch ein bisschen mehr in so einen normalen Alltag reinzukommen, ne? Weil es ist ja auch nicht gesellschaftlich. Dann gehst du in die Pizzeria mit deinen Freunden, musst 3 Pizzen essen, dass du überhaupt irgendwie satt wirst.
Ja, ja,
gutes Beispiel. Und das Schlimme ist natürlich immer, du bist nicht satt. Du kannst auch 3 Pizzen essen, du bist nicht satt.
Ja, ja. Das lässt sich halt und nicht in ein paar Wochen ablegen, dieser Food-Focus. Und die, das ist einfach genau latent da. Und da ich finde, das ist eigentlich so das schwierigste Thema. Eben, welche Ratio von okay, ich hau mir jetzt doch noch mal meinen riesen Salatbowl oder was man halt etabliert hat in der Wettkampfdiät. Ich behalte ihn halt komplett bei oder nehme ihn irgendwann komplett raus oder, ne, das ist, finde ich am allerschwersten. Und wann kommen dann halt diese Lebensmittel wieder rein, so ein Flexible Dieting, wo man sagt, das ist für mich halt aber auch so ein Trigger, ne? Also für viele ist es dann halt so, so bei mir der Klassiker, so Reese's Cups halt so. Wenn ich einen davon esse, so, das ist halt so der Klassiker, dann drehe ich halt durch, ne? Also jetzt in der Offseason überhaupt nicht mehr, aber damals war das, ich habe daran gerochen, so, und ne? Und genauso habe ich jetzt heute mit Arthur, der jetzt ja auch eine Woche erst nach dem Wettkampf ist, den ersten Check-in gehabt und mal so ein bisschen abgefragt, so, und er sagt halt ganz klar, er hat diese Trigger halt, ne? Er dreht komplett durch und das ist halt auch völlig verständlich. Und deswegen halten wir dieses Food, dieses Nahrungsvolumen halt noch extrem hoch. Also kaum abgeändert so eine Woche vor dem Wettkampf halt. Es ist halt bloß in Menge einfach noch viel mehr drin halt, ne? Von den Kalorien nach oben hin. Und da kann man dann natürlich langsam so die Schmackhaftigkeit eben, wie du schon sagst, mit den steigenden Kalorien und mit den Anlässen sozial natürlich ja gleichmäßig ansteigen lassen vielleicht, um nicht komplett
auszutippen. Es gibt halt auch noch einen Aspekt, der, finde ich, sehr dafür spricht, dass auch spätestens nach den 4 Wochen immer stetig ein bisschen runterzufahren. In der Recovery Diet hast du mehr Kalorien wie danach zur Verfügung. Ne? Ja, mal angenommen, du hast 3000 eigentlich geplant und isst dann in der Recovery Diet vielleicht 3800. Aber füllst du die 3800 schon mit einem riesen Nahrungsvolumen, ja, kommen wir dir die 3000 im Anschluss vor, als ob du wieder Diät machst. Mhm. So, weil irgendwann musst du raus da. Ja.
Sehr, sehr guter Aspekt. Stimmt. Ich habe auch noch gar nicht darüber nachgedacht.
Das muss man auch bedenken. So, also man sollte das Volumen eigentlich fast schon mit der Recovery Diet abschließen. Im Laufe der muss es raus, weil ansonsten bleibt ein extremer Food-Fokus.
Genau, das kann sich halt
für... Die Symptome werden auch nicht so gut weichen.
Genau, und es kann sich halt auch als, ob man das nun als Essstörung pathologisch nennen würde, wie gesagt, es kann sich halt etablieren, dass man halt auch noch ein Jahr später, wie du selber sagst, noch die Pudding-Oats mit Volumen des Todes hat und dass das sich wirklich einschleicht und man natürlich so auch so ein bisschen seinen Aufbau torpediert, weil man dann einfach auch nicht wirklich gut auf seine Kalorien kommt und vielleicht auch nicht gut performt. Ne? Kann natürlich auch schnell passieren.
Und das war so ein Punkt, den habe ich auf jeden Fall mitgenommen für das nächste Mal. Weil es bei mir so extrem lange gedauert hat und ich weiß auch genau, warum. Mhm. Ja, man lernt ja auch immer weiter. Da ist auch jeder wieder so unterschiedlich, aber ich habe auch jetzt kein Problem, mein Essen reinzubekommen. Also ich habe immer noch mehr Lust auf Essen. So, ich bin eher so der Typ, ich kann mehr essen. Ja, ich nehme gerne irgendwie schnell zu, wie dass ich sagen würde, okay, boah, ich bekomme nichts mehr rein. Ja, das hatte ich in meinem Leben noch nie. Und so werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Ich habe immer Hunger, weil es mir auch Spaß macht. So. Es ist halt eine große Leidenschaft eigentlich zu essen. So. Ich finde das einfach cool.
Ja, kann ich dir nachempfinden. Das macht
mich glücklich. Ja. Ja. Aber ich kann auch genau die andere Seite genauso nachvollziehen. Ja, ich habe da schon Empathie dafür, weil so wie es mir auf der einen Seite geht, wird es Ihnen auf der anderen Seite gehen. Und ja, das würde ich so ein bisschen auch davon abhängig machen. Noch schlimmer ist es ja, wenn die wirklich noch 2 Monaten Post-Competition schon sagen, so, boah, ich bin satt, ich pack nichts mehr, bekomme die Kalorien rein, dann erübrigt sich das mit dem Nahrungsvolumen von selbst. Ja, ja. Ne?
Kann ich auch, also aus meiner Sicht auch schwer nachzuempfinden. Aber also, um mal den Leuten auch so einen Einblick zu geben, also ich bin jetzt tatsächlich auch das erste Mal in meinem Hypertrophie-Leben an dem Punkt, wo ich sage, so langsam ist das Essen tatsächlich nicht mehr sexy. Also es ist immer noch lecker, aber ein Eis schmeckt halt auf einer Skala von 1 bis 10 nur noch irgendwie so 6, als irgendwann war es mal halt eine 10 halt. Ne? Und das ist halt, das ändert sich schon so ein bisschen, ne? Aber dieses komplett so, ich sitze jetzt davor und muss es mir reinquälen, so was halt dann auch viele irgendwann haben, so da bin ich halt auch noch nicht. Ja. Aber ich bin auch jetzt erst wieder im 8. Monat Surplus. Von daher ist das auch ja alles völlig normal. Muss noch nicht da sein. Von daher alles gut.
Ja, in dem Stadium wie du befinde ich mich aber aktuell auch. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, okay, jetzt geht halt auch mal Minicard. Weil es halt keine 10 mehr ist, sondern nur noch eine 6 und dann lässt sich auch ein Minicard mal aushalten.
Ja, sehr gut. Bin gespannt. Alright, wir haben schon fast eine Stunde in. Was ich noch auf dem Zettel hatte, vielleicht machen wir noch kurz. Das Thema Training und also A, Trainingsperformance und Trainingsvolumen. Finde ich halt ein sehr wichtiges Thema, gerade Post-Competition. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht und was würdest du für Empfehlungen geben?
Ja, finde ich ein interessantes Thema und ist auch eigentlich fast schon genug.
Könnte man einen eigenen Podcast machen.
Die Trainingsperformance, ich finde die Trainingsperformance, die ist auf jeden Fall sehr, sehr abhängig von deinem Körpergewicht. Ja. Mhm. Deswegen wieder ein Zuspruch für die Recovery Diet. Erstmal Gewicht zu nehmen, ob das Fett ist oder Muskeln, erstmal egal. Mhm. Ja. Du musst erstmal ein bisschen Gewicht nochmal drauf bekommen, dass überhaupt dein Körper besser funktioniert. Ja, die Performance, die leidet so unter dem geringen Körperfettanteil, dass es finde ich unglaublich. Also ich kenne kaum jemanden, der direkt nach seiner Prep schon wieder so stark ist wie vorher. Mhm. Das braucht einfach eine extrem lange Zeit und die muss man dem Körper auch geben. Und zu der Performance kommt man dann direkt wieder, die Leute, die wollen direkt mit viel Volumen wieder da rein. Ja. Sie denken, sie können wieder das Off-Season-Volumen machen. Das ist der komplett falsche Weg, meiner Meinung nach. Ja. Man sollte da moderat anfangen und wirklich sehr, sehr viel mit Deloads arbeiten, besonders in der ersten Phase, meiner Meinung nach. Mhm. Weil man schießt sich doch schneller aus, als wenn man in einer stabilen Off-Season-Lage ist. Ne? Also erstmal Körpergewicht drauf, damit die Performance einigermaßen stimmt und du überhaupt nochmal Spaß hast am Training. Ja. Weil in so einem niedrigen Körperfettanteil fühlst du dich einfach gezwungen zu trainieren. Das kann mir keiner erzählen, Post-Comp. Er hat jetzt gerade im Moment Spaß am Training, weil das Ziel ist erstmal vor Augen weg. Ja, sofern er sich noch kein neues gesteckt hat. Und da ist es extrem schwer im Training die Leistung zu bringen, die man vorher mit dem vollen Fokus auf den Tag X hat, zu
Ja.
bringen. Und dann, wie gesagt, dann kommt das Volumen. Man denkt, okay, fangen wir nochmal mit meinem alten Trainingsplan an, den ich so vorher gefahren habe, weil ich habe ja jetzt schon ein bisschen besser gegessen, ich bin geladen. Ja, ich fühle mich auch schon ein bisschen besser, aber das verträgt dein Körper auf keinen Fall. Ja. Und da ist auch die Verletzungsgefahr einfach extrem hoch zu dem Zeitpunkt noch.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen. Also schießt euch nicht ins Aus nach dem Wettkampf. So, das ist, ihr seid von der hormonellen Lage, auch von den Gewebestrukturen, noch nicht so versorgt wie in einer längeren Off-Season.
Ja, und also was
Das
man da auch
hatte ich.
so ein bisschen vielleicht mit in Betracht ziehen sollte oder was auch ein allgemeines Thema ist, was die meisten nicht auf dem Zettel haben, ist das Thema, mir fällt immer das deutsche Wort nicht dafür ein, das Thema Work Capacity. Also Trainingsvolumen akkumulieren, das kann einfach jeder, ne? Aber in welcher Qualität er das Ganze tut und in welcher Lage er ist, da Qualität anzusammeln, das ist aus meiner Sicht gerade in dieser Phase extrem limitiert halt, ne? Also klar kann ich viel Volumen
Ja.
machen, aber die Work Capacity ist einfach, auch die muss erstmal langsam wieder wachsen halt, ne? Also das, was kann ich in wie viel Zeit an Leistung erbringen in Zeitraum X? Und das ist halt viel, viel größer limitiert halt, ne? Und da bringt es dann halt nichts zu sagen, okay, wie du schon sagst, ich mache halt ein Volumen von auf einmal schon wieder 25 Sätze pro Woche, pro Muskelpartie. Und eigentlich schaffst du realistisch vielleicht 16, ne? Aber du glaubst halt wieder, ich mache das einfach und dann bleibt halt die Qualität auf der Strecke halt, ne? Und da sollte man auch realistisch mit sich sein und das auch vorher mal so drüber nachdenken, was ist mein Körper jetzt im Grunde, was könnte er denn leisten, wenn er in der Offseason das geleistet hat? Ne? Er kann ja nicht
Genau.
schon wieder da sein, das wird einfach nicht drin sein. Ja,
Da gibt
allgemein.
es auch noch so ein paar andere Faktoren. Was auch extrem ist, ist der Stress. Der Körper, der ist noch in einer so starken Stresssituation. Ja, und wenn du dann auch direkt wieder dein zentrales Nervensystem ins Aus schießt, ist auch nicht so von Vorteil, ne? Weil du brauchst einfach extrem viel Regeneration in der Zeit. Du musst ihm die Chance geben zu regenerieren. Und das geht auch nicht, wenn man die ganze Zeit mit einer RPE oder REA, also RPE 9 oder REA 1 arbeitet, beziehungsweise auch 10 oder 0, ne? Also immer bis ans Limit trainiert. Das ist auch sehr, sehr schlecht in dem Moment. Das Cortisol-Level, das wird noch so hoch sein, das muss man nicht noch extra überstrapazieren. So, deswegen finde ich den Ansatz auch eigentlich gar nicht schlecht, dass manche Leute sagen, okay, die erste Woche nach dem Wettkampf, die geben sie sich erstmal Zeit, machen mal komplett Pause, weil das machen die meisten Athleten im ganzen Jahr nicht. Aber ich finde, das ist so eine Zeit, da kann man wirklich mal sagen, okay, besonders durch den Wettkampf noch, das Ganze ist so extrem viel für das zentrale Nervensystem, ja. Die Aufregung, die neuen Situationen, die Menschen, die Erwartungen, die auf einem lasten. Und ja, dann kommt man da raus und es ist auf einmal vorbei. Und das ist auch eine Zeit, da werden viele Leute auch krank, weil der ganze Stress erstmal abfällt. Ja, bestes Beispiel, ich habe es an mir selbst verspürt. Und wäre ich nicht krank geworden, hätte ich aber auch gesagt, ich mache eine Woche jetzt erstmal Pause und bringe mir die Recovery. Ja, vielleicht gehe ich mal eine Runde durchpumpen, einfach weil ich Spaß dran habe. Ja, ich genieße nochmal die Form, so bringe mich ein bisschen auf Pump, pose mal noch ein bisschen rum.
Genau.
Aber einfach nur Spaß haben im Training. Vielleicht auch mal nochmal ein Brustbizeps machen.
Genau.
Ja,
Das ist so die Zeit,
einfach
wo man
das auch,
einfach
was man Spaß
Schwachsinn
hat.
machen kann, wie du schon sagst. Und finde ich halt immer so, man will ja diese Form eigentlich auch immer dokumentieren. Das ist aus meiner Sicht so die beste Zeit, vielleicht ein Fotoshooting zu machen. Genau, Brust, Bizeps, bisschen Latissimus aufpumpen und dann einfach Spaß haben beim Fotos machen so, ne? Also das ist halt so eine
Genau.
ideale Konstellation, die man dann, wo man sich einfach mal frei, ja, das gönnt, was man will, halt, aber die Intensitäten halt, ja, sind halt, sollten halt eher ein Witz sein, halt, ne?
Genau. Und dann kann man wirklich nach einer gewissen Zeit nochmal anfangen. Man gibt dem Körper, ich nehme mal an, die meisten machen ja in der Peak Week schon Deload. Ja. gehen wir einfach mal davon aus, dass die meisten Athleten einen Deload machen. Wenn sie keinen gemacht haben, sowieso danach entweder Pause oder Deload machen. Ist so mein Ansatz. Und dann kann man auch langsam aus dem Deload heraus nochmal anfangen, sich ein bisschen einen eigenen Plan nochmal aufzubauen und ein gewisses Maß an Volumen zu akkumulieren und einfach dann schauen, wie verträgt man das Volumen. Wenn man direkt schon wieder merkt, es ist zu viel, ja, die ganzen Overreaching-Symptome kommen wieder rein, Neustart. Weil zu dem Zeitpunkt ist der Zeitpunkt ist die beste Voraussetzung für einen Neustart. Ja. Mitten in der Offseason zu sagen, boah, das Volumen ist mir so viel, ich muss jetzt um die Hälfte reduzieren, das fällt den meisten Athleten viel schwerer, wie an dem Nullpunkt einfach nochmal anzufangen. Ja. Ja.
Da gibt es ja so, nichts zu verlieren halt an Progress sozusagen. Das ist ja
genau.
Einfach, soll es sein. Ne?
Genau, man kann sich einfach die Zeit nehmen, die man braucht und auch Erfahrungen für sich selbst sammeln. Wie viele Sätze Bizep brauche ich wirklich, dass ich Fortschritte mache? Ja. Wie viele Sätze Trizep brauche ich? Was kann mein Rücken vertragen? Ja. Und man kann aus der Zeit doch sehr extrem für die restliche Offseason profitieren, wenn man sich selbst ein bisschen kennenlernt nochmal.
Genau, man kann auch sehr, sehr viele Marker und sehr, sehr viele Sachen sich notieren und man kann da sehr viel aus der Zeit sehr viel draus ziehen, wenn man es strukturiert angeht. Ja, jetzt sind wir schon 1:05 drin. Ich glaube, wir haben super viel beleuchten können, super viel besprochen. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Meinung, für deine Blickwinkel. Hast du sonst noch irgendwas abschließend zu dem Thema zu sagen? Irgendwie deine abschließenden Worte für alle jetzt Athleten, die jetzt gerade in der Phase sind?
Ja, gerne. Also, das Wichtigste ist, dass ihr eurem Körper die Zeit gebt, zu regenerieren. Ihr habt euer Ziel erreicht, das Ziel war der Wettkampf und jetzt muss das nächste Ziel sein, gesund werden und nicht die meiste Hypertrophie zu erzielen. Euer primäres Ziel ist die Gesundheit, die Regeneration und nur die Regeneration, die Gesundheit, eine ausreichende Regeneration ist die Grundlage dafür, überhaupt nochmal Hypertrophie erreichen zu können und im Endeffekt langfristig Erfolge zu erzielen. Ja. Und wie gesagt, gebt euch die Zeit, die ihr braucht, nehmt euch auch die Zeit, die ihr braucht vor allem und dann könnt ihr anfangen, euer nächstes Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten. Ja. Das ist so, denke ich, ein ganz guter Abschluss,
definitiv,
um jedem nochmal zu beleuchten, was überhaupt das Maß aller Dinge ist. Und das ist nun mal die Gesundheit. Ohne Gesundheit brauchen wir den Sport nicht zu betreiben. Ne?
Ohne Gesundheit können wir den Sport nicht betreiben. Ne? Also
genau.
Können wir halt gar nichts im Leben machen. Und das sollte, genau, finde ich einen super Ausblick. Erstmal wieder die Gesundheit optimieren. Im Hinterkopf auf lange Sicht, in perspektivisch natürlich schon das Ziel vor Augen haben für ne, danach. Ich glaube, dann kommt man gesund. Körperlich wird man gesund. Ne? Also das. Und auch psychologisch, wenn man ein bisschen mit perspektivisch vorausschaut, wo man hin will, dann kommt man, glaube ich, in einen ganz guten State wieder, um wieder ein Bodybuilder zu sein und nicht ein, Körperfett-Reduzier-Athlet, ne? Was wir dann lange Zeit waren, sondern wir wollen wieder was draufpacken, was dieser Sport einfach ausmacht. Ne? Und was ich halt auch positiv finde, was in letzter Zeit, was auch am meisten Spaß macht, was auch wieder so ein bisschen mehr sexy geworden ist halt, ne? Es ist wieder sexy geworden, Gewicht zuzunehmen. Es ist wieder sexy geworden, stärker zu werden. Und es ist nicht mehr so cool, 100 Minicuts zu machen und so weiter und so fort. Also die Tendenz in unserer kleinen Welt, die geht schon aus meiner Sicht in die richtige Richtung.
Meine auch, ja.
Also cool, Daniel, falls die Leute mehr von dir hören, sehen wollen, ich kann nur sagen, dein Instagram-Profil ist definitiv mit Mehrwert gespickt ohne Ende. Die Posts sind sehr, sehr strukturiert. Viele, viele Themen drin, die über mehrere Facetten behandelt werden. Wo finden die Leute dich? Erzähl ihnen das.
Ja, also ich bin eigentlich bisher nur auf Instagram zu finden unter DanielKBK_, alles kleingeschrieben. Und ja, mal sehen, vielleicht kommt ja in der nächsten Zeit auch noch das ein oder andere Social Media Tool dazu.
Aha, ne? Aha. Interessant. Ja. Wir halten die Augen offen. Ja. Genau. Also da ist ein bisschen was in Planung, sagst du.
Da ist ein bisschen was in Planung, ja.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Noch nicht in nächster Zeit, aber ja.
Bald.
Bis zur nächsten Prep wird es auf jeden Fall schon am Start sein.
Ich ahne, was da kommt. Ja. Auf jeden Fall werde ich alles, werdet ihr das auch alles unten in der Beschreibung finden, ob ihr das nun bei Instagram oder im Podcast in den Shownotes findet. Schaut bei Daniel vorbei. Wie gesagt, von mir ganz klare Empfehlung. Kann man noch sehr, sehr viel mehr Wert rausziehen, selbst wenn man schon sehr, sehr viel weiß in dem Sport. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, vielleicht sehen wir das oder hören wir uns nochmal wieder zeitnah. Und ja, spätestens sehen wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich wieder dann bei der GmbF. Gehe ich mal von
aus. Genau. Vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte.
Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Podcast, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.